Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag. Verhandeln, beraten, nochmal verhandeln und dann am Ende einen Kompromiss schließen, mit dem alle irgendwie leben können. Das ist der ziemlich unglamouröse Kern von Demokratie, Entschleunigung und Kompromissbereitschaft. Nicht gerade sexy, aber trotzdem die große Stärke von Demokratie. Aber was ist, wenn sich ausgerechnet diese Stärke in eine Schwäche verwandelt? Beim Kampf gegen die Klimakrise ist das vielleicht so. Da brauchen wir keine langsamen Kompromisse, sondern rasche Konsequenzen. Und damit stehen wir vor einer, ich finde ehrlich gesagt, ziemlich furchtbaren Frage, nämlich, kann Demokratie vielleicht einfach keinen Klimaschutz? 3 Bücher habe ich herausgesucht, die vom Gegenteil überzeugt sind. Bücher voller Ideen, wie der Demokratie in Sachen Klimaschutz Beine gemacht werden kann. Die Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Herzlich willkommen. Viel Zeit bleibt nicht mehr, um die Klimakrise in den Griff zu kriegen. Da sind sich eigentlich alle einig. Nur noch wenige Jahre, das ist politischer Konsens, in Deutschland zumindest unter den demokratischen Parteien, und wissenschaftlicher Konsens ist es sowieso. Aber sobald es dann konkret wird, da wird dann doch wieder viel in Frage gestellt, verzögert, ausgebremst. Kann Demokratie vielleicht einfach keinen Klimaschutz? Der Journalist Jonas Scheible hat das Buch geschrieben »Demokratie im Feuer« und er schreibt darin, nur Demokratie kann Klimaschutz und Demokratie muss auch Klimaschutz, weil sie sich ohne Klimaschutz selbst abschafft. Guten Tag, Herr Scheible, herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Tag, freue mich sehr.
Ja, Sie sind überzeugt, Demokratie kann Klimaschutz, aber wir haben zuletzt beobachtet, wie die demokratisch gewählte Bundesregierung das EU-weite konsequente Verbrenner ausgestoppt hat. Und wer sich dann einbildet, das sei gegen den Willen der Bevölkerung geschehen, muss nur nach Berlin gucken. Da ist am vergangenen Wochenende ein Volksentscheid krachend gescheitert, das den Senat zu einer konsequenten Klimapolitik verpflichten wollte. Also warum glauben Sie, dass Demokratie Klimaschutz kann?
Weil Diktaturen es auf jeden Fall nicht können. Das ist schon mal Punkt 1. Das heißt, Demokratien sind aus verschiedenen Gründen, aus ethischen, prinzipiellen Erwägungen, aber eben auch aus Alternativlosigkeit sowieso unsere einzige Option. Was richtig ist, ist, dass Demokratien ganz offensichtlich sich wahnsinnig schwer tun, damit das Notwendige zu tun, selbst wenn sie sich dazu verpflichtet haben. Und das haben sie ja. Deutschland hat das zum Beispiel auch getan, eigentlich alle anderen Staaten auch. Und das heißt, glaube ich, dass wir neu darüber nachdenken müssen, wie man Demokratien ertüchtigt, in die Lage versetzt, institutionell, systematisch das zu schaffen, was geschafft werden muss.
Sie konstatieren ja auch, Demokratien seien durch ihre Überalterung oft zukunftsblind. Dann würden eben die Ziele nicht konsequent umgesetzt, weil der Klimaschutz nicht verpflichtend sei. Das dreht sich dann so ein bisschen im Kreis. Und das ist nicht verpflichtend, weil überaltert und so weiter.
Also es dreht sich in der Tat ein bisschen im Kreis und man kommt natürlich am Ende immer an den Punkt, dass man einmal für bestimmte Dinge Mehrheiten finden muss. Im Grunde muss man ständig Mehrheiten finden. Aber das, was ich mir vorstelle, ist der Versuch, den Staat zu ertüchtigen, Klimaschutz zu betreiben. Und das geht auf mehreren Ebenen. Einmal muss man ihn materiell so ausstatten, dass das geht. Also zum Beispiel Ministerien in die Lage versetzen, dass sie das tun, vielleicht neue Behörden schaffen, die sich um Probleme kümmern, die wir bisher nicht hatten, die wir künftig aber haben werden, zum Beispiel Klimaanpassung, wenn wir über Dürre, Waldbrände, Fluten reden. Und andererseits geht es darum, dafür zu sorgen, dass man nicht immer und immer wieder neu über jeden einzelnen Schritt verhandeln muss eigentlich, sondern dass man so gut es geht einmal alles aufs Gleis setzt und dann Klimaschutz so ein bisschen dem politischen Tagesstreit entzogen wird, weil die Institutionen so ausgerichtet sind, dass er passiert, auch wenn es gerade vielleicht wegen der nächsten anstehenden Landtagswahl nicht so opportun ist. Das machen wir auch zum Beispiel bei der Schuldenbremse. Die ist genau sowas, nur geht es da nicht um die Sicherung der Demokratie, sondern um den Schuldenstand. Und da haben wir aber einmal eine Regel vereinbart, die dazu führt, dass man nicht permanent neu entscheiden muss, dass man keine Schulden macht, sondern es ist jetzt eben einfach im Grundgesetz festgelegt. Das kann man für richtig oder für falsch halten, aber es ist mal gemacht worden und es hat definitiv Folgen. Und
so das heißt, genauso wie die Schuldenbremse mal festgelegt worden ist, wollen Sie den Klimaschutz verpflichtend, sodass gar nicht mehr diskutiert werden kann im Tagesgeschäft, ins Grundgesetz zum Beispiel?
Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Da könnte man sich dann überlegen, dass man es über ein CO2-Budget macht oder über ein konkretes Temperaturziel, also angelehnt ans Pariser Ziel, oder man macht es mit Reduktionszielen. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das juristisch zu formulieren. Ist auch nicht der einzige Ansatz, aber ja, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, ja, aus Zielen Pflichten zu machen, sozusagen.
Bei der Schuldenbremse hat das geklappt, weil, obwohl sie umstritten ist, weil es dafür mal eine Mehrheit gab. Ich habe jetzt vorhin schon auf den Volksentscheid in Berlin entschieden, wo die Bevölkerung sich eben nicht dazu durchringen konnte, bei weitem nicht durchringen konnte, konsequenten Klimaschutz verpflichtend zu machen. Da ging es ja auch um diese Verpflichtung. Wo sehen Sie eine Mehrheit, dass sowas verpflichtend da reinkommt?
In der Tat wäre das Berliner Beispiel genau sowas gewesen. Allerdings war da natürlich die Konkretion auch kritikwürdig. Also dass das Ziel, das da drin stand, nicht erreichbar sein würde, das bestreitet ernsthaft kaum jemand. Und das ist natürlich ein Problem. Ich glaube, es gibt durchaus Mehrheiten für Klimaschutz ganz grundsätzlich. Im Prinzip, es wird immer hakelig, wenn es konkret wird. Aber wir reden ja, wenn wir über das Grundgesetz reden, zum Beispiel ja auch nicht über einzelne Technologien und nicht über Autos oder Heizungen oder so, sondern wir reden erstmal über eine Grundsatzverpflichtung. Und dafür gibt es eigentlich konsistent große Mehrheiten und auf jeden Fall sehr große Zustimmung in der Bevölkerung, dass das notwendig ist. Das ist ja erkannt worden.
Trotzdem frage ich mich, ob Klimaschutz nicht quasi zwingend mit Demokratie kollidiert. Denn Sie betonen in Ihrem Buch ja auch, Demokratie ist im Kern ein Freiheitsprojekt. Ist Klimaschutz im Kern ein Verbotsprojekt?
Nein, Klimaschutz ist im Kern auch ein Freiheitsprojekt. Es ist die einzige Möglichkeit, die Freiheit zu maximieren, auch in Zukunft. Es ist schon so, und da kommt, glaube ich, oft so ein bisschen Unverständnis und auch Misstrauen in die Debatte und auch nachvollziehbar, dass eigentlich ja in Demokratien alles, was nicht ihre unmittelbaren Grundlagen betrifft, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, den Rechtsstaat, alles, was nicht das betrifft, ist verhandelbar. Das ist die Grundidee von Demokratie. Und im Klimaschutz, muss man sagen, ist das jetzt eben eigentlich nicht mehr so.
Das heißt, Gasheizungen werden eben genauso verboten wie Kinderarbeit.
Das Erzeugen von Treibhausgasen wird perspektivisch genauso verboten werden müssen, weil es an die Grundlagen der Demokratie selbst geht. Im Grunde reden wir nicht über einfach irgendein Politikfeld wie jedes andere auch, sondern wir reden über die materielle Grundlage für die Möglichkeit von freiheitlichen Gesellschaften. Und das ist irritierend, das ist auch klar. Und die Aufgabe ist riesig und sie ist extrem schwierig und kein Mensch weiß, ob wir sie stemmen können. Aber wir müssen es versuchen, wenn wir die freiheitlichen Demokratien, wie wir sie kennen und schätzen gelernt haben, erhalten wollen. Und ich glaube, das wollen wir, das sollten wir wollen, das müssen wir wollen.
Ich habe am Anfang gesagt, Sie konstatieren, Demokratie sei oft zukunftsblind, weil die Wählerschaft überaltert ist. Und um jetzt mal ein bisschen konkreter zu machen, was Sie so vorschlagen, zum Beispiel eine Wahlrechtsreform.
Also ich erwähne eine Wahlrechtsreform, das ist eine Idee, die in der Welt ist. Das ist, wie viele dieser Maßnahmen, die ich da aufführe, noch kein explizites Plädoyer, weil ich mir auch nicht anmaßen will, die perfekte Klimademokratie auf dem Reißbrett zu entwerfen. Wahlrechtsreformen sind eine Idee. Ich glaube, der Effekt ist vergleichsweise gering, weil selbst wenn man jetzt zum Beispiel das Wahlalter absenken würde auf 16, was vollkommen unproblematisch wäre, dann würde das wahrscheinlich die Mehrheitsverhältnisse nicht im Kern ändern. Und dass der alte Teil der Bevölkerung weiterhin wählt, daran wird man nichts ändern wollen und dürfen. Also das ist ein Hebel, aber ich glaube, es ist ein kleiner Hebel.
Und es wäre auch einer, der ja erst zeitverzögert wirkt. Und auch damit sind wir wieder bei einem Kernproblem der Demokratie. Sie braucht Zeit, weil sie eben aushandeln will, weil sie Kompromisse finden will. Und dann kommen Kompromisse Jahre später und sind dann vielleicht auch gar nicht unbedingt ausreichend im Sinne des Klimaschutzes. Jetzt haben wir aber nur Zeit bis 2045 oder, wenn wir dem jüngsten IPCC-Bericht glauben wollen, nur bis 2030. Woher nehmen Sie Ihren Optimismus? Oder ist das mehr so ein rhetorischer Zweckoptimismus?
Also ich fürchte, optimistisch bin ich nicht, aber es hilft ja nichts. Was ist denn die Alternative? Also die Alternative, wenn das stimmt, was ich herleite, und ich bin überzeugt, dass es stimmt, wäre anzuerkennen, dass die Uhr der Demokratie abläuft und dass freie Gesellschaften irgendwann unweigerliche Ende finden werden in einigen Jahrzehnten, wenn wir eben nicht in der Lage sind, die Klimakrise einzubremsen. Und das ist ehrlicherweise nichts, was ich akzeptieren kann und was wir als Gesellschaft akzeptieren können. Ich formuliere das so, ich habe eine Art Hoffnungsfiktion mir angeeignet. Ich tue so, als hätte ich Hoffnung, um handlungsfähig zu bleiben. Und das scheint mir auch ein ganz praktikabler Weg. Aber all die Probleme, die Sie beschrieben haben, sind real. Demokratie ist langsam, Entscheidungen in komplexen Gesellschaften sind langsam. Die Zeit läuft uns in einem unvorstellbaren Tempo davon. Die Aufgabe ist wahrscheinlich die größte, vor der menschliche Gesellschaften in einer koordinierten Weise sozusagen als Transformationsaufgabe jemals standen. Das ist ein Epochenbruch, das ist riesig. Und keine Ahnung, ob wir das hinbekommen, aber versuchen müssen wir es.
Sie haben skizziert, wie sich Demokratie verändern muss, um das Klima wirklich zu retten und warum Sie das für den einzig gangbaren Weg halten. Man könnte es natürlich auch umdrehen und fatalistisch sagen, wir können uns schlicht die Demokratie nicht mehr leisten. Die ist viel zu langsam mit ihren Debatten und am Ende stehen dann Kompromisse, die nicht nur zu spät kommen, sondern auch nicht ausreichen. Also ist in Wirklichkeit vielleicht die Demokratie das Problem?
Nein, die Demokratie ist nicht das Problem. Das Problem ist die Größe der Aufgabe und die verrinnende Zeit. Die Frage wäre ja, was wäre die Alternative?
Na, manche schauen neidisch nach China zum Beispiel.
Manche schauen neidisch nach China, da sitzen sie aber, glaube ich, verschiedenen Irrtümern auf. Der eine ist der, dass von China geschlossen wird auf das Funktionieren von autoritären Systemen. Das ist, glaube ich, nicht so. China hat eine besondere Eigenschaft, nämlich dass das Regime in den letzten, sagen wir, 3 Jahrzehnten auf bemerkenswerte Weise rational agiert, also sehr klar bestimmte Ziele für das Wachstum und den Aufbau und den Machtgewinn dieses Staates verfolgt. Und das schaffen die allerwenigsten Staaten, eigentlich gar keine Diktaturen, ehrlicherweise. Und ich habe auch meine Zweifel, dass das so weitergeht, wenn China, was gerade beobachtbar ist, sich entwickelt zu einer Ein-Personen-Diktatur. Und man sieht auch, was die Lager, in die uigurische Minderheit gesteckt werden, angeht. Oder was die Covid-Politik angeht, dass da sehr viel nicht mehr nachvollziehbar rational ist. Und die Klimabilanz von China, auch wenn dort sehr viel erneuerbare Energien ausgebaut werden, auch wenn E-Autos dort durchaus gebaut werden, weil das eben Technologiesprung ist, weil China keine etablierte Verbrennungsmotorproduktion hatte in dem gleichen Maße wie hier, sieht man, dass Chinas Klimabilanz nicht sonderlich brillant ist. Es gibt jetzt keinen Grund anzunehmen, dass von China sich da sonderlich viel lernen ließe. Das ist der China-spezifische Grund. Man kann es aber auch noch viel grundsätzlicher sagen. Diktaturen sind ja erstmal nicht kontrollierbar. Das heißt, selbst wenn wir hier beschließen sollten, ja, als deutsche Gesellschaft, dass wir nicht mehr an die Demokratie glauben und dass wir jetzt versuchen, eine Klimaschutzdiktatur zu errichten, dann würden wir uns der in diesem Moment ausliefern. Und im nächsten Moment wüssten wir nicht mehr, was sie tut. Und ich bin mir sehr sicher, dass das, was sie tun würde, kein ambitionierter Klimaschutz ist. Denn dagegen spricht alle Erfahrung, Autokratien sind immer auch Kleptokratien. Sie funktionieren nach Bereicherung. Sie gucken nicht aufs Allgemeinwohl. Wir wissen aus der Forschung, dass eigentlich in allen ökologischen Fragen Demokratien besser abschneiden als Diktaturen. Und ich habe keinen Grund anzunehmen, dass es in dem Fall anders sein sollte.
Deswegen werben Sie ja auch nicht für eine Klimadiktatur, sondern eine Klimademokratie. Es gibt noch einen Grund, weshalb Demokratie das Klima schützen muss, aus purem Selbstnutz, weil Demokratie eben auch ganz besonders in Gefahr sei. Warum ist Demokratie in der Klimakrise so besonders fragil, Ihrer Meinung nach?
Ich glaube, Demokratien sind immer schon besonders fragil. Man sieht es daran, dass sie immer schon die historische Ausnahme waren. Also die moderne Demokratie gibt es jetzt seit 250 Jahren und sie war phasenweise mal auf dem Vormarsch. Es gab verschiedene Wellen der Demokratisierung, aber es ist immer wieder zurückgeschwappt. Wir erleben gerade eine Welle der Autokratisierung, weil Demokratie natürlich wahnsinnig voraussetzungsreich ist. Man muss das sehr lange erlernen, aufeinander zu vertrauen. Man muss damit klarkommen, dass die eigenen Ziele und Wünsche nicht immer hundertprozentig umgesetzt werden. Man muss dem politischen Gegner Siege gönnen. Man muss diese ganzen komplexen Verfahren verinnerlichen. Und das ist wahnsinnig voraussetzungsreich. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist, dass es auch sehr leicht kaputt zu machen ist, sozusagen. Also es gibt irgendeine politische Ordnung immer auf der Welt. Und in jeder Situation wird es irgendeine Form von Herrschaft geben. Aber dass es genau diese Form ist, das ist sehr unwahrscheinlich und es braucht nicht viel, um es zu zerstören. Es braucht nur einmal die falsche Mehrheit bei einer Wahl sozusagen und eine Figur oder eine Partei an der Macht, die das kaputt machen will und dann kann es schon vorbei sein.
Das galt natürlich schon immer für die Demokratie. Warum gefährden jetzt die Folgen der Klimakrise, also Extremwetter, die Zerstörung von Lieferketten, nennen sie damit auch der Wirtschaft, die Folgen wie Revolten, wie Kriege, warum gefährden die ganz besonders die Demokratie?
Im Grunde erhöhen sie alle bekannten Risikofaktoren. Wenn wir in die Geschichte gucken, was Demokratien an den Rande oder über den Rand hinaus des Zusammenbruchs gebracht hat, dann wird jeder dieser Faktoren jetzt stärker. Also wir könnten über Wirtschaftskrisen sprechen, die, da sind sich eigentlich alle Modelle einig, drohen, wenn Unterbrechungen in den Lieferketten wahrscheinlich werden, wenn der Gesamtwohlstand sinkt. Wir könnten über Ungleichheit sprechen, wir könnten über Lebensmittelkrisen und Brotrevolten sprechen. Wir sprechen ganz sicher über sowas, was Abkehr von Veränderung bedeutet. Antimodernismus hieß das irgendwie im 20. Jahrhundert immer. Und das ist sozusagen ein Faktor, der immer aufkam, wenn Demokratien an den Rand gebracht wurden. Die Bevölkerung begehrte auf dagegen, dass das, was bisher irgendwie normal war, in Frage gestellt wurde. Und die Klimakrise stellt natürlich alles, was bisher normal war, in Frage, und zwar auf radikale Weise. Es gibt eine Studie, die zeigt zum Beispiel, dass wahrscheinlich Ende des Jahrhunderts im Corn Belt in den USA, im Mittleren Westen, wo bisher Mais angebaut wird, kein Mais mehr angebaut werden kann. Oder dass in Spanien irgendwann kein Weinbau mehr betrieben werden kann. Und das sind ökonomische Fragen, aber das sind natürlich auch Beispiele, die zeigen, wie Identitäten zerstört werden. Ja, ganze Geschichten, Lebensmodelle, Vorstellungen davon, wer man ist. Und das auf allen Ebenen. Und das wird wahnsinnige Verunsicherung auslösen, und das ist alles Nährboden für autoritäre Gegenreaktionen.
Es steht also im Grunde alles auf dem Spiel. Sie haben jetzt vorhin schon gesagt, dass Sie eigentlich mehr so, naja, so einen Optimismus simulieren, weil es nicht anders geht. Ohne Simulation, so in der echten, realen Welt, welche Demokratie macht Ihnen da zurzeit Hoffnung oder Mut?
Naja, wir sehen ja schon, dass es in den letzten Jahren durchaus begrenzt voranging. Die Emissionen in der EU sind im Gesamten gesunken, viel zu langsam, aber sind da zumindest so ein bisschen auf dem Weg. Wenn wir die Debatte heute mit der von vor 10 Jahren vergleichen, dann hat sich durchaus sehr viel getan. Der Inflation Reduction Act ist ein viel bemühtes Beispiel, also das große Klimapaket aus den USA jetzt. Aber es ist doch eines, das sehr interessant ist, weil man sieht, wie sich, wenn man der Berichterstattung glauben darf, von dort in verschiedenen Bundesstaaten, in denen bisher erneuerbare Energien sehr beäugt wurden, so die Wahrnehmung verändert und plötzlich Hoffnung aufkeimt und man das Gefühl hat, da könnte für uns ökonomisch und was die Lebensqualität angeht, was drinstecken. Also da sind schon Dynamiken, die die Hoffnung machen. Es gibt Inselstaaten, die sich sehr engagieren seit Jahren dafür, dass international härtere Vereinbarungen getroffen werden. Also die Entwicklung ist da, die Zeit läuft uns davon, aber es gibt auf jeden Fall auch Dynamiken, die Hoffnung machen. Und darauf kommt es am Ende an. Man muss Dynamiken in Gang setzen, die sich dann selber tragen. Bislang tragen sie uns in die falsche Richtung, aber sie können uns auch in die richtige Richtung tragen.
Jonas Scheible. Sein Buch heißt Demokratie im Feuer. Warum wir die Freiheit nur bewahren, wenn wir das Klima retten und umgekehrt. Das Buch ist in der DVA erschienen und kostet 22 Euro. Und Herr Scheible, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ganz herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Haben unsere Kinder und Kindeskinder ein Recht darauf, dass niemand ihnen die Zukunft versaut? So würde das wahrscheinlich kein Anwalt und keine Richterin formulieren. Aber ja, doch, genau darauf läuft das eigentlich hinaus, was das Bundesverfassungsgericht vor ziemlich genau 2 Jahren entschieden hat. Dass es nämlich gegen das Grundgesetz verstößt, wenn die Bundesregierung nur so halbherzig gegen die Klimakrise vorgeht. Und jetzt hören wir von der Frau, die diese Entscheidung erstritten hat.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Juristin und Klimaanwältin Roda Verheyen stellt in ihrem Buch klar, wir alle haben ein Recht auf Zukunft. Das klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber es geht ja auch um sehr viel. Um was alles, erklärt unsere Buchkritikerin Peggy Fiebig.
Es war ein Paukenschlag in Sachen Klimaschutz, der Ende April 2021 aus Karlsruhe kam.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Klimaschutzgesetz ist in Teilen verfassungswidrig und muss nachgebessert werden. Mit dieser wegweisenden Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht die Politik aufgefordert, mehr für den Klimaschutz zu tun. Durch das Gesetz werden demnach vor allem die Freiheitsrechte der jungen Generationen verletzt.
Sie sei wohl jubelnd durch den Flur der Kanzlei in Hamburg gelaufen, schreibt Roda Verheyen über jenen denkwürdigen Tag im Frühjahr vor 2 Jahren, als sie die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zu ihrer Klimaklage erstmals in den Händen hielt. Karlsruhe hat ihren Mandanten Recht gegeben. Die Verfassungsbeschwerde, die der Bundesrepublik einen unzureichenden Klimaschutz vorwarf und die Roda Verheyen als Rechtsanwältin vertreten hatte, war erfolgreich.
Es ist also ein Morgen, den ich in keinem Fall mehr richtig wiedergeben kann, außer mit einem wirklich überwältigenden Gefühl von, es hat sich alles irgendwie gelohnt. Die Anspannung und die durchwachten Nächte.
Die erfolgreiche Verfassungsbeschwerde ist ein Meilenstein für die Durchsetzung eines effektiven Klimaschutzes. Erstmals hat das höchste deutsche Gericht bestätigt, dass die Politik die Rechte künftiger Generationen verletzt, wenn sie nicht mehr für den Klimaschutz tut. Es war kein leichter Weg bis dahin, Roda Verheyen erzählt ihn gemeinsam mit der Journalistin Alexandra Endres in ihrem Buch. Sie habe unzählige Anfragen zu den von ihr geführten Verfahren bekommen, so die Anwältin, vor allem von jungen Menschen.
Ich wollte ganz gerne denen einfach die Möglichkeit geben, die ganze Geschichte einmal zu lesen, ohne immer wieder von vorne anfangen zu müssen. Auch damit man dann in der Debatte vielleicht ein Stück weitergehen kann.
Die Geschichte, von der Roda Verheyen spricht, beginnt und endet nicht mit dem Karlsruher Verfahren. Deshalb spielt die erfolgreiche Verfassungsbeschwerde in ihrem Buch zwar eine wichtige Rolle, sie wird aber eingebettet und in Zusammenhang gebracht zu nationalen und internationalen Entwicklungen in der Klimaschutzdebatte. Ohne das Pariser Abkommen beispielsweise wäre vieles, was bisher vor den Gerichten erreicht wurde, wohl nicht möglich gewesen. Dabei hielt Verheyen die Ergebnisse des Abkommens zunächst für leere Worte.
Erst später begriff ich, wenn die 1,5 Grad im Pariser Klimaabkommen in dieser Klarheit benannt werden, dann kann man sie auch als juristischen Hebel benutzen. Zum Beispiel in Deutschland. Dadurch, dass das Pariser Abkommen ratifiziert und seine Ziele auch ins deutsche Recht aufgenommen wurden, konkret in § 1 des Klimaschutzgesetzes, werden die 1,5 Grad für die deutsche Politik zur verbindlichen Norm und zum Maßstab für Gerichtsurteile. Für das Verfahren des Bundesverfassungsgerichts waren die 1,5 Grad und das Ziel der Treibhausneutralität jedenfalls von zentraler Bedeutung.
Das Buch ist keine juristische Abhandlung. Es geht um Recht, natürlich, aber auch um Wissenschaft. In 8 Kapiteln beschreibt Roda Verheyen, wie Erkenntnisse aus der Klimaforschung rechtlich genutzt werden können, um die Akteure, seien es Staaten, seien es Unternehmen, mithilfe der Gerichte dazu zu bringen, hier mehr Verantwortung zu übernehmen. Anschaulich wird der Text dabei auch, weil Roda Verheyen immer wieder eigene persönliche Erfahrungen einpflicht und auch jene zu Wort kommen, die hinter den Klagen stehen. Sophie Baxen beispielsweise, die junge Studentin von der Insel Pelvorm, eine der Beschwerdeführerinnen in Karlsruhe. Oder auch jener peruanische Bauer, mit dem Verheyen den Energieriesen RWE verklagte und der fordert, dass das Unternehmen Verantwortung für die Folgen seiner Emissionen übernimmt, weil die mitursächlich für die fatalen Auswirkungen des Klimawandels seien, die ihn und seine Familie ganz konkret betreffen. Verheyen zitiert den Südamerikaner.
Ich möchte, dass Sie anerkennen, welches Leid Sie verursacht haben und dass Sie zu Ihrer Verantwortung stehen, erklärt Saul. Das ist mein größter Wunsch. Wenn dieses Unternehmen das tut, werden die anderen großen Verschmutzer merken, dass sie ihnen folgen müssen.
Das Verfahren wird derzeit beim Oberlandesgericht Hamm verhandelt. Das Landgericht Essen hatte die Klage noch abgewiesen. Auch wenn viele der Verfahren, die Roda Verheyen führt, durch Organisationen wie Greenpeace oder German Watch unterstützt werden, aus Klägerperspektive ist es oft ein David gegen Goliath. Und regelmäßig auch von Niederlagen und Rückschlägen gekennzeichnet. Vor wenigen Wochen erst hatten Gerichte in Braunschweig und in München Klimaklagen gegen die Automobilhersteller VW und BMW abgewiesen. Und auch das Verfahren, das letztendlich zur erfolgreichen Verfassungsbeschwerde führte, scheiterte zunächst vor den Verwaltungsgerichten. Aber selbst wenn man verliert, kann man gewinnen, schreibt Roda Verheyen.
Auch abgewiesene Klagen können das Recht und damit die Umwelt ein Stück weiterbringen. Sie sind wie Steine am Ufer eines Flusses, den man überqueren muss, der aber zum Drüberspringen viel zu breit ist. Um hinüberzukommen, werfe ich einen Stein ins Wasser, prüfe seine Stabilität und mit jedem Stein, der auf diese Art hinzukommt, entsteht allmählich ein Pfad zum anderen Ufer. So kann ich hinübergehen. Und ein Gericht kann mir dabei vielleicht folgen und irgendwann auch der Gesetzgeber. Jede Klimaklage, egal wo in der Welt sie erhoben wird, ist wie ein solcher Stein.
Dieser Optimismus prägt das Buch von Roda Verheyen. Sie endet in diesem Sinne konsequent mit einem Zitat von Hermann Hesse. Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden.
Und mit diesem Zitat endet auch die Rezension von Peggy Fiebig. Über das Buch »Wir alle haben ein Recht auf Zukunft – eine Ermutigung«. Geschrieben hat das Buch die Anwältin Roda Verheyen und geholfen hat dabei die Journalistin Alexandra Endres. Erschienen ist das Buch bei DTV und es kostet 24 Euro. Gleich spreche ich mit der Wiener Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel. Ihr geht es dann um die Frage, wie der Kampf gegen die Klimakrise solidarisch gemanagt werden kann. Und zwar nicht nur solidarisch in Europa, sondern global. Solidarität mit 8 Milliarden Menschen.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Ja, die Klimakrise, der Krieg, Corona. Es gab und gibt viel zu tun, das ist gar keine Frage. Und wahrscheinlich sind sich auch die meisten darin einig, dass man eine solche Fülle an Krisen nicht allein lösen kann, sondern nur gemeinsam, also solidarisch. Das fordert auch die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel. Und sie hat ihrem aktuellen Buch auch diesen ganz simplen Titel gegeben, Solidarität. Guten Tag nach Wien, Frau Strobel.
Hallo aus Wien.
Ja, im Alltag sagt man ja manchmal, sei doch mal ein bisschen solidarisch. So meinen Sie es vermutlich nicht. Sie wollen aber gleichzeitig, schätze ich mal, auch keine mottenzerfressene rote Fahne ausrollen. Also ganz lebenspraktisch, was bedeutet Ihnen das Wort Solidarität im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 bedeutet Solidarität die simple Einsicht, dass man eben all diese Krisen nicht alleine lösen kann. Es gibt eine Handvoll Menschen weltweit, die haben das Geld und die haben die Netzwerke und die haben Ländereien und können wahrscheinlich jede Krise aussitzen. Aber die meisten von uns haben das nicht auf ganz unterschiedlichen Levels. Und Kooperation und Zusammenstehen und eben solidarisch sein, sich auf Augenhöhe begegnen und das zusammen zu meistern, ist meines Erachtens die einzige Möglichkeit, wie wir eine lebenswerte Zukunft gestalten können.
Das heißt, das schreiben Sie ja auch, Solidarität ist keine hehre Tugend, sondern schlicht und ergreifend kühle, pragmatische Notwendigkeit.
Absolut. Es ist nicht Charity, also es ist nicht, weil mir die anderen Menschen so leid tun. Natürlich können sie einem auch leid tun, aber es hat schon etwas mit Gegenseitigkeit zu tun. Mal kann es dir schlecht gehen, mal kann es mir schlecht gehen, mal kann es irgendwem anderen schlecht gehen, den ich gar nicht persönlich kenne und wo ich gar nicht weiß, ob das ein ganz toller Mensch ist oder nicht. Aber Solidarität heißt einfach, dass wir uns da gegenseitig raushelfen, wenn irgendwer in eine Krise gerät oder wenn es diese großen gesellschaftlichen Krisen gibt.
Das wäre jetzt ja was Individuelles, Persönliches, aber so verstehe ich Ihr Buch eigentlich nicht. Also Sie schreiben an einer Stelle, Solidarität hat etwas mit Masse zu tun. Da habe ich mich schon gefragt, wer kann denn heutzutage eigentlich noch Solidarität organisieren? Also die Gewerkschaften, die sind schon lange nicht mehr hip. Die alten Arbeiterparteien, die werden von vielen überhaupt nicht als solidarisch empfunden. Zum Beispiel von manchen Fridays for Future AktivistInnen. Die verstehen sich ihrerseits wieder als solidarische Bewegung. Das streiten dann wieder andere ab. Also wo ist denn noch ein Raum? Wer ist jemand, der Solidarität organisieren kann?
Also es ist absolut richtig, es ist nichts Individuelles. Man kann es natürlich im Kleinen praktizieren, in einer Nachbarschaft, in einer Gruppe, aber es ist schon etwas, was als politisches Prinzip eigentlich global anzuwenden ist. Und wer praktiziert das? Das ist natürlich die Gretchenfrage. Aber das Schöne ist ja eigentlich, dass ganz, ganz viele Menschen sich nicht abgeben wollen mit der Welt, wie sie ist, sondern eigentlich schon daran arbeiten, dass es besser wird. Und Sie haben gerade schon auch Leute genannt, die sich mit der Klimakrise auseinandersetzen und hier wirklich versuchen, da zu retten, was zu retten ist. Die Gewerkschaften mit ihren Arbeitskämpfen, die haben nicht alle unmittelbar was miteinander zu tun. Und mein Plädoyer wäre, also die Klimaschützerinnen arbeiten in ihrem Bereich, die Gewerkschaften in ihrem Bereich, die Arbeitskämpfe, das ist ja auch institutionalisierte Solidarität. Und hier wäre es wichtig, dass man sich, auch wenn alle an etwas anderem arbeiten, dass man so eine imaginäre Klammer, so eine solidarische Klammer versteht, dass man innerhalb dieser arbeitet und dass jeder so sein Schäufelchen dazu beiträgt, dass die Zukunft lebenswert ist. Und das, was nämlich all diese verschiedenen Kämpfe verbindet, ist ja die Idee, dass die Zukunft nicht nur für ein paar toll sein soll, sondern alle. Es geht um eine lebenswerte Zukunft für 8 Milliarden Menschen. Und das, alle, die daran arbeiten, sind Teil dieser solidarischen Klammer.
Das Beispiel, das Sie gerade nannten, Klimaschützer zum Beispiel oder die Gewerkschaften, da sieht man aber gleich schon den Konflikt, der entstehen kann. Die einen sagen, aus solidarischen Gründen mit den künftigen Generationen müssen wir jetzt mal aufhören mit dem Autofahren. Und die anderen sagen, aus solidarischen Gründen mit unseren Arbeitern in den Autowerken müssen wir weiter Autofahren. Also ist das wirklich so einfach, eine globale Solidarität aufzubauen?
Nein, einfach ist es auf gar keinen Fall. Es gibt verschiedene Konflikte, aber man kann die auch aushandeln und man kann Konflikte auch einfach mal so stehen lassen. Wichtig ist, dass man an dem gemeinsamen Ziel arbeitet und dass man schon klar versteht, dass die Zukunft anders sein muss. Ja, wenn sie lebenswert ist, muss sie sehr anders ausschauen, als sie jetzt ausschaut. Und da kann man kurzfristige Ziele haben, wie den Erhalt der Arbeitsplätze. Das ist die Kernaufgabe von Gewerkschaften. Aber sich schon auch der Frage zu stellen, ob diese Industrie noch eine Zukunft hat, das ist ja nicht einzigartig in der Geschichte, sondern man hat ja in der Geschichte schon ganz oft gesehen, dass einfach Technologie verschwinden, dass sie abgelöst werden. Und das ist schon die Frage, wie die organisierte Arbeiterinnenbewegung darauf reagiert und ob Arbeitsplätze alles sind oder ob es auch um eben diese lebenswerte Zukunft geht und was das dann für die Arbeiterinnen bedeutet. Ich glaube, diese Frage müssen sich die Gewerkschaften stellen, aber das kann man solidarisch aushandeln. Einfach ist es nicht. Aber unmöglich ist es eben auch nicht.
Und da entwickeln Sie eben ein solidarisches Prinzip der Krisenbewältigung und kontrastieren das mit zwei Modellen, wo Sie sagen, die sind momentan noch vorherrschend. Also einmal eine autoritäre Krisenbewältigung à la Donald Trump und eine libertäre à la diese Tech-Milliardäre Peter Thiel und Elon Musk. Können Sie das erklären?
Die autoritäre Krisenbewältigung ist das, was wir sehen. Da geht es darum, dass man bestimmte Menschen ausschließt. Also dass man sagt, ja, für die geht sich das jetzt nicht aus oder die wollen wir jetzt gar nicht dabei haben aufgrund von Einkommen, aufgrund von Hautfarbe, aufgrund von Religion, aufgrund, wo diese Menschen wohnen. Und das sieht man sehr stark in diesen autoritären Krisenbewältigungen, die jetzt auch mit der Klimakrise zusammenfallen, dass es schon diese Erzählungen gibt, dass man die Klimakrise eben nicht für 8 Milliarden Menschen bewältigen kann, sondern dass es 500 Millionen oder 1 Milliarde Menschen sind, die diese Klimakrise gut überstehen können. Und da geht es dann um Verteilungskämpfe. Und diese Verteilungskämpfe werden natürlich kolonial und rassistisch und so weiter geführt. Das ist etwas, was wir sich zuspitzen sehen, gerade bei der Klimakrise, aber nicht nur. Es ist auch ein Prinzip, was wir eigentlich schon die ganze Zeit institutionalisiert sehen. Und die libertäre Bewältigung ist jeder für sich. Alle sollen halt schauen, wo sie bleiben und wer nicht stark genug ist und wer das individuell nicht schafft, der wollte es eben nicht oder der hat es eben nicht von alleine geschafft. Das ist dieses klassische kapitalistische oder libertäre Prinzip, sehr individualistisch. Und das haben wir ja dann auch im Ausgang der Pandemie gesehen, dass es dann heißt, ja, jeder soll sich halt selbst schützen. Aber es ist ein Unterschied für die Kassierin an der Kasse, wie sie sich schützen kann, als für jemanden, der 2 Ferienhäuser hat und ein halbes Jahr auch von daheim arbeiten kann und keinem Menschen begegnen muss am Höhepunkt einer Pandemie. Und so sind diese individuellen Hilfen und sich selbst helfen doch sehr ungleich verteilt.
Man könnte, wenn man das jetzt so sieht wie Sie, eigentlich in Resignation verfallen. Sie betonen aber, Ihr Buch ist gedacht eigentlich als Gegenmittel zu Fatalismus, zu Zynismus und Defätismus. Was ist dann Ihre Hoffnung?
Es ist viel zu ernst für Fatalismus. Also Fatalismus ist etwas für gute Zeiten. Fatalismus ist nichts für schlechte Zeiten. Denn wenn wir jetzt in Selbstmitleid oder in Resignation verfallen, dann verliert man einfach ganz wertvolle Kraft, Energie. Und das haben wir alles nicht. Also man muss den Ernst der Lage einfach erkennen. Und das ist ernst. Das ist ernst bei all diesen Krisen. Aber es ist nicht hoffnungslos.
Wer jetzt Ihrem Aufruf zu mehr Solidarität folgen will, was tun?
Tja, was tun? Sich engagieren. Und das meine ich tatsächlich nicht nur selbst etwas machen, sondern sich zu überlegen, was interessiert mich? Es kann ja auch, es darf ja auch Spaß machen. Also man darf ja auch leidenschaftlich an etwas arbeiten. Aber nicht resigniert daheim sitzen, sondern dort in dem Bereich, wo es für einen ganz besonders wichtig ist, sich entweder andere Leute suchen oder sich eine Gruppe, eine Partei, eine Gewerkschaft, was auch immer suchen und dort mitarbeiten. Denn es geht nur, wenn Leute zusammen aktiv sind.
Das sagt die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel im Deutschlandfunk Kultur. Ihr Buch, das trägt den simplen Titel Solidarität. Erschienen ist der Band in der Reihe Übermorgen von Krämeyer und Scherio für 20 Euro. Frau Strobel, Dankeschön.
Dankeschön.
Das war die Lesart, das Sachbuchmagazin. Heute mit Büchern zu der Frage, wie echter Klimaschutz in einer Demokratie klappen kann und ob überhaupt. Machen Sie es gut. Tschüss und bis bald.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.